wie viel von meinem Einkommen sollte ich investieren?
Ich habe da eine sehr aggressive Meinung. Ich bin so der Meinung, wenn ich reich werden will, 70%. Das sagen die, schreien alle, nee, das geht gar nicht. Wenn ich cool Altersvorsorge machen will, müssen es so 10-20% sein. Alles dazwischen geht natürlich auch, aber wenn ich richtig Traffic machen will und es soll richtig vorangehen, dann müssen es schon 60-70% sein, weil sonst komme ich nicht richtig voran. Und umso früher ich Geld anlege, umso schneller werde ich halt vermögend.
Herzlich willkommen im Business Bistro, einem Ort, an dem dir Erfolgsrezepte erfolgreicher Persönlichkeiten, spannende Karriere-Insights und wertvolle Tipps und Tricks serviert werden, um deinen Weg zum Erfolg zu würzen. Nimm Platz und genieße deine Zeit im Business Bistro.
Hallo und herzlich willkommen im Business Bistro Podcast, deinem Lieblings-Business Podcast. Wir, Marissa und
Tobi,
freuen uns, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt. Das eigene hart verdiente Geld investieren oder sogar riskieren, es alles wieder zu verlieren. Machst du das oder denkst du überhaupt nicht an deine Zukunft und lebst im Hier und Jetzt? Das ist eine schwierige Frage und sie betrifft uns wirklich alle. In dieser Folge beschäftigen wir uns genau mit diesem Thema und sprechen einmal darüber, was alles möglich ist und wie du deine ersten Schritte gehen kannst, dass du dein Kapital für dich arbeiten lässt. Disclaimer, das ist keine Anlageberatung.
Keine Anlageberatung, so ist es. Nichtsdestotrotz sprechen wir heute über das Thema Geld.
Und über das Thema Investieren. Und der einfachste Weg, vermögend zu werden, ist, sein Geld zu investieren. Was sagst du dazu?
Das ist richtig, weil nachher möchte ich ja irgendwie auch Freizeit haben. Und wenn ich keine Zeit mehr habe und nur arbeite, dann habe ich vielleicht viel Geld, aber ich bin nicht wirklich vermögend. Und wenn ich vermögend bin, dann habe ich viel Kapital, das für mich arbeitet und ich habe viel Freizeit. Dann kommen wir mal zur ersten Frage heute. Warum denn überhaupt investieren eigentlich?
Ich glaube, da gibt es einige Gründe, die dafür sprechen. Ich weiß, Geld allein macht nicht glücklich, aber es ermöglicht ein Leben, was einen sehr glücklich machen kann. Und deswegen, das ist so eine Sache, weswegen ja, man vielleicht auch investieren sollte. Zum anderen wird so unser Rentensystem in Zukunft auch nicht ausreichen. Altersarmut ist auch ein ganz wichtiges Thema. Ich weiß, die meisten denken jetzt noch nicht an ihre Zukunft und an ihre Rente, aber es ist gerade auch in jungen Jahren so wichtig, sich da schon einfach mal einen Plan zu schaffen.
Das ist auf jeden Fall richtig. Und dann gibt es ja noch so ein Thema wie Inflation. Das heißt, unser Geld wird immer weniger wert. Und das kann ich nur vermeiden, indem ich das in Sachwerte investiere. Was das ist, da können wir nachher noch mal ein bisschen darüber hinausgehen. Und was du gesagt hast, glaube ich, ist auch ganz wichtig. Geld ist immer Mittel zum Zweck. Wenn jemand sagt, er will reich werden oder Geld haben, möchte die Person meistens sagen, ich möchte Anerkennung dafür, dass ich so ein geiler Typ oder Frau bin. Ich möchte Freiheit dadurch mir erreichen oder auch vielleicht Sicherheit.
Ja, Sicherheit ist auch so ein Thema. Es lebt sich einfach einfacher mit, ich sag mal so, einem finanziellen Puffer.
Zum Beispiel, wenn die Waschmaschine kaputt ist und ich muss mir keine Gedanken machen, wie ich die bezahlen kann, oder wenn ich jetzt Lust habe, in Urlaub zu gehen und ich habe ein bisschen Geld auf der Seite, dann kann ich halt einfach in Urlaub gehen. Da ist das Geld dann auch wieder Mittel zum Zweck.
Ja, es ist auch, ich habe das Gefühl, man hat auch eine viel geringere Last auf den Schultern, wenn man weiß, okay, ich muss nicht jeden Euro umdrehen, um mir vielleicht das leisten zu können, oder keine Ahnung, wie du auch schon sagst, mit der Waschmaschine, es können immer wieder Dinge ins Leben kommen, die halt einfach davor einem nicht bewusst waren oder die nicht vorhersehbar waren und die dann vielleicht auch einfach mit Kosten verbunden sind. Und das ist natürlich dann einfach zu sagen, okay, kann ich zahlen oder ich habe mir dann einen kleinen Puffer aufgebaut, kann darauf zurückgreifen und muss dann nicht die ganzen Sorgen dann auch noch auf meine Schulter nehmen und ja, Tag und Nacht wach bleiben dafür,
sag ich mal. Das ist ganz wichtig, was du ansprichst. Die meisten nennen das Notgroschen oder sowas.
Und ja, genau, das Wort habe ich gesucht,
der genau, Notgroschen. Genau, ja, und meistens sind es so, ja, die Finanzberaterschaft spricht von 3 bis 6 Monatsgehältern. Ich würde sagen, ein wirklicher Notgroschen ist 1 oder 2 Jahresgehälter in Cash auf dem Konto. Dann habe ich genug Kapital, um auch anzufangen, sinnvoll zu investieren. Das kann natürlich sich jetzt nach sehr viel anhören und lasst uns gerne in den Kommentaren wissen. Vielleicht findet der ein oder andere das auch übertrieben. Nichtsdestotrotz ist es so, dass ich damit halt auch eine gewisse Unabhängigkeit von meinem Arbeitgeber habe unter Umständen, dass ich sagen kann, hey, das, was du da produzierst, das gefällt mir nicht. Dann kann ich erhobenen Hauptes oder erhobener Hand rauslaufen und sagen, hey, ich gehe jetzt einfach ein Jahr nach Bali und danach überlege ich mir, wie es weitergeht. Weil jeder, der ein Performer ist, kriegt eh wieder einen Job.
Man versklavt sich auch nicht direkt. Ich finde, also generell mit der Einstellung zu wissen, okay, passiert jetzt nichts, wenn ich irgendwie jetzt nicht dem nachgehe oder wenn ich nicht dem, sag ich mal, im Arsch krieche, dann ist das schon auch angenehmer, auch für eins selbst, für das Wohlbefinden.
Und ich finde auch, das Ganze gibt ein bisschen bessere Entscheidungsbasis. Was dem natürlich ein bisschen so dagegen spielt, ist diese Ich will alles jetzt sofort Geschichte, weil die wenigsten halt verzichten können. Und wenn ich mir Kapital aufbauen möchte, dann muss ich im Hier und Jetzt verzichten, damit es später mal vielleicht ein bisschen angenehmer ist.
Ja, das ist natürlich die Sache, die eben mit dem Investieren einhergeht.
Ja, welche Arten Geld zu investieren gibt es denn alle?
Oh, da gibt es so viele. Immobilien, das ist ja dein Hauptthema. ETFs, Aktien, Edelmetalle gibt's.
Rohstoffe. Ja.
Autos. Sneaker, das ist natürlich auch so ein Thema. Das ist jetzt nicht das Klassische, aber...
Auch Uhren machen manche.
Uhren, ja, das stimmt. Was gibt's noch?
Gibt's noch so professionelle Themen wie Kryptos.
Krypto,
oder gibt's Private auch noch. Equity oder Venture Capital. Kann vielleicht ein, zwei Sätze dazu verlieren.
Es gibt echt einiges, also... Ja. Ich glaube, da ist auch für jeden etwas dabei. Also natürlich muss sich nicht jeder mit jeder Anlage...
ETFs hattest du erwähnt, oder?
Wie bitte?
ETFs
hatte ich, glaube ich, erwähnt.
Dann jetzt.
Genau, dann jetzt. Und nicht jede Anlageart ist, sage ich mal, für jeden das Richtige. Aber es gibt so viele, dass es auf jeden Fall für jede Person das Passende gibt.
Das stimmt allerdings.
Da gibt es ja auch einen Unterschied. Passiv und aktiv.
So ist es.
Ja.
Vielleicht gehen wir mal ganz kurz so ganz oberflächlich durch. Aktien ist ja, glaube ich, relativ klar. Das ist eine Beteiligung an einem Unternehmen.
Genau.
Wenn ich mir jetzt zum Beispiel Aktien kaufe, da wird auch der ein oder andere Speaker bei der Cashflow Conference drüber sprechen.
Investierst du in Aktien?
Ich investiere in Aktien, weil ich das super finde. Mhm. Weil ich einen Anteil am Unternehmen kaufe und am Jahresüberschuss in Form von Dividenden, also das sind die Ausschüttungen, die ich da jährlich oder teilweise quartalsweise oder manchmal sogar monatlich bekomme. Und das ist, glaube ich, die einfachste Form für passive Einnahmen.
Ja.
Wo ich dann einfach sage, ich muss halt echt nichts machen. Ich mache mir ein Depot auf irgendwo bei irgendeinem Anbieter. Und dann habe ich da einfach meine Aktien, ich überweise da Geld rein. Und auf einmal habe ich nicht mehr 1.000 Euro drauf, sondern 1.050. Und dann gucke ich rein, hey, wieso sind es 1.050? Kann sein, Kurssteigerung, kann aber auch sein, weil die Firma, in die ich investiert habe, mir 50 Euro Dividende ausgeschüttet hat.
Das ist auf jeden Fall eine passive Anlagemöglichkeit.
Total passiv. Hast du Aktien?
Ja, habe ich auch.
Hast du schon lange Aktien?
Ja, doch schon seit 10 Jahren ungefähr.
Ja, das ist
doch schon eine ganze
Early
Weile.
Early Mover Advantage, ja?
Ja.
Da fängt der Zinseszinseffekt an, schon seine Effekte zu zeigen.
Ja, doch. Ich habe mich schon sehr früh mit dem Thema, sag ich mal, befasst.
Mhm, das ist eigentlich eher selten in Deutschland, im angelsächsischen Raum, also USA, Amerika, England, diese Bereiche, da ist die Aktie so das klassische Standardinvestment. Ich glaube, die Aktienquote in Deutschland ist durchaus gering. Ich habe sie nicht gegoogelt und ich habe sie nicht im Kopf, aber ich habe irgendwas so von 20% oder so.
Ich hatte dazu gestern was recherchiert. Das und? Waren ja so um die 20%.
Ja, also es ist total krass, wenn ich mir überlege, dass wenn 100 Deutsche da jetzt auf dem...
Aber es war noch einer der beliebtesten Arten.
Ja, ich weiß, also, das ist das Schlimme.
Ja, deswegen.
Also vielleicht kurzer Ausflug. Alles, was wir gerade gesprochen haben, sind Sachanlagen. Das heißt, ich investiere in eine Sache und nicht in Geld. Geld ist immer eine Scheißanlage. Also Bausparen oder Zinsprodukte oder diese ganzen Sachen sind immer scheiße, weil ich immer Geld verliere, immer entwerte und nie inflationsabgesichert bin. Das ist bei allen anderen Anlageformen, die wir gerade angesprochen haben, nicht so. Weil ein Unternehmen, das wird seine Preise erhöhen und dann wird die Aktie wertvollerweise mehr Gewinn machen. Nach einer Inflation, eine Immobilie hat höhere Mieten und so weiter und so fort. Und deswegen ist es ganz wichtig, in Sachanlagen zu investieren, keine Anlageberatung und keine scheiß Zinsprodukte zu machen. Wie mein Lieblingsprodukt nicht ernst gemeint, mir fällt das Wort gerade nicht ein. Wie heißt denn das Wort hier?
Was?
Das Wort, wenn man was sagt, aber das gar nicht meint.
Ironie?
Ja, irgendwie.
Nein.
Nee, aber Ironie hatte ich auch, aber ein anderes Wort. Naja, also der Bausparer, den mag ich nicht, deswegen sage ich mein Lieblingsprodukt. So ist es, genau. Aktien, da haben wir jetzt kurz drüber gesprochen. ETFs, Exchange Traded Funds. Im Endeffekt bilden ETFs irgendwelche weltweiten Indizes nach. Ein Index ist zum Beispiel die 500 größten Unternehmen in Amerika, S&P 500. Und das ist eigentlich eine der coolsten Anlageklassen für mich, weil da verteilt sich mein Risiko auf ganz viele Unternehmen. Und langfristig über die letzten 30 Jahre machen so Anlageformen dann gerne mal 7-10% pro Jahr, was schon sehr viel ist. Damit habe ich einen guten Inflationsausgleich und baue richtig Vermögen auf und muss gar nichts machen. Das ist ja auch so ein Thema beim Investieren. Die meisten overperformen und traden hin und her und machen und tun, obwohl du eigentlich einfach außer zu sparen und jahrelang zu warten, nichts machen musst.
Generell, wie stehst du so zu Trading? Wir waren ja vor kurzem erst auf einer Messe und da konnte man abstimmen, für was diejenigen sich am ehesten entscheiden, sage ich mal, oder in welche Art und Weise sie sozusagen investieren möchten, und hatten ja ganz viele für Trading gestimmt. Wie stehst du dazu?
Also ich möchte kurz meine Trading-Geschichte erzählen. Die fängt an, als ich 18 bin und meinen ersten CFD-Account eröffnet habe. Das sind, keine Ahnung, Certificates for Difference oder so heißt es. Auch egal, braucht ihr nicht, macht nicht viel Sinn, aber da hat man halt geisteskranken Hebel, einen Hebel von 100. Also ich tue 1 € rein und kann 100 Euro kaufen. Mhm. Das fand ich killer. Hab 500 Euro rein, hatte am ersten Tag 8K. Hab dann abends gedacht, okay, ich verkaufe meine Positionen. Jetzt wird es ein bisschen komplizierter. Leider hatte ich auf fallende Kurse gesetzt, das heißt, ich hatte Short-Positionen. Das ist jetzt sowieso nur für die, was die sich auskennen. Und habe dann meine Short-Positionen verkauft. Das heißt, ich habe meine gedacht, ich verkaufe, aber ich habe meine Position verdoppelt. Und dann bin ich morgens aufgewacht und hatte ich 160K im Depot, weil der Kurs weiter gefallen ist. Nicht so, oha, direkt den Porsche bestellen. Und habe dann nochmal getradet an dem Tag und habe innerhalb von Sekunden die 160K verbrannt. Zip, weg. Oh. Und es war richtig traurig, weil ich habe mich schon auf dem Lehrerparkplatz mit meinem Turbo parken sehen. Damals in Silber war die Modellfarbe 997, erste Generation. Das war so geil.
So schnell kann es gehen.
Ja, 480 PS. Auf jeden Fall habe ich den dann nicht gekauft. Ich hatte ein bisschen Kohle rausüberwiesen am ersten Tag. Davon habe ich mir meinen ersten Mont Blanc Stift gekauft. Damit war ich auch schon der Babbo in der 11., 12.
Auch nicht schlecht.
Ja, wenn sich jemand fragt, warum der mit 18 in der 11. oder 12. war, das ist in Folge 1 des Business Bistros zu finden, die könnt ihr euch gerne anhören. Und ja, so war das. Also Trading ist nicht mein Freund. Ich habe früh gelernt, dass das mit Gier und so nicht so gut funktioniert und die langfristigsten Anleger, so jemand wie Warren Buffett, der halt schon relevant Geld aufgebaut hat und Vermögen und seine Firma entwickelt hat und seine Aktie vor allem, sind immer die erfolgreichsten. Deswegen sehe ich alles in Long-Term Investments.
Dann kommen wir mal vielleicht auch zu deinem Lieblingsinvestment, Immobilien. Da bist du ja der Vollprofi. Wie das, stehst du dazu?
Das finde ich super.
Hast du Immobilien?
Ja. Du?
Ja.
Da reden wir nachher noch mal kurz ein bisschen detaillierter drüber.
Ja.
Bei der Cashflow-Conference reden wir sehr intensiv darüber. Da sind sehr viele, ich würde sagen, sehr bekannte Immobilienunternehmer, Unterrichter, Investoren.
Experten.
Ich sag mal nur ein paar Namen. Immocation. Ich glaube, die beiden Jungs, Stefan und Marco, kennt jeder. Sind wohl die bekanntesten online, was das Thema angeht. Einen Immo-Tommy, den kennt vermutlich auch inzwischen jeder. Einen Gerald Hörhan, den Investment-Punk, kennt vermutlich auch fast jeder, der sich damit auseinandersetzt. Und ich glaube, das wird super spannend mit ganz vielen verschiedenen Perspektiven.
Ja, da sprechen, oder wird ja nicht nur über Immobilien gesprochen, da wird ja über alles Mögliche, alles, was mit dem Investieren zu tun hat, sag ich mal, gesprochen.
Genau, weil vielleicht ist für jemanden das mit dem Immobilienthema nichts, weil es zu aufwendig ist oder zu aktiv. Da gibt es ja ganz viele andere Möglichkeiten, wie zum Beispiel die zwei, die wir davor gesprochen haben, Aktien, ETFs zum Beispiel.
Genau.
Könnten ja auch eine Option sein.
Es werden auch über alternative Berufsgruppen gesprochen, die generell ein sehr gutes Einkommen auch generieren. Also es wird nicht nur ausschließlich über das Thema Investieren gesprochen, sondern generell alles, was, sage ich mal, mit einem guten Vermögensaufbau zu tun hat.
Ich glaube, es ist auch ganz wichtig, weil manchmal muss ich ja erstmal Geld investieren können und wenn ich halt keins habe, dann muss ich es erstmal verdienen. Das heißt, ein aktives, kleines Business, einen Side-Hustle, um einen aktiven Cashflow aufzubauen, ist oft ein Modell, das super funktioniert. Ich aus dem Immobilienbusiness komme, könnte jetzt sagen, zum Beispiel Rent-to-Rent, Airbnb, so Themen könnte man machen. Man könnte auch irgendwelche Verwaltungssachen machen. Einfach Sachen, die passive Einnahmen produzieren. Oder ich könnte anfangen, Copywriting zu machen. Da kann ChatGPT, glaube ich, ganz gut helfen. Aber nichtsdestotrotz, mit menschlichem Einfluss wird es dann gut. Ja, da gibt es ganz viele Themen. Super. Abgesehen viel, davon, ja, kommen noch ganz viele Geldmöglichkeiten. Lending zum Beispiel ist ein Thema. Das bedeutet, ich leihe anderen Privatpersonen Geld, zum Beispiel für einen hohen Zinssatz, weil die gerade irgendwas Konsumgütermäßiges kaufen wollen. Da sprechen wir nachher, glaube ich, noch ein bisschen drüber. Das ist natürlich auch eine coole Möglichkeit. Dann gibt es noch was anderes, da bist du auch investiert. Findet seine Heimat in Europa meistens in Zug im Crypto Valley.
Ja, Kryptowährung.
Kryptowährung, ja.
Ja.
Da hast du ja auch ein paar.
Ja, da bin ich auch investiert. Hast du ja auch
3.000, 4.000 Bitcoin.
Schön wär's.
Schön wär's.
Schön wär's.
Nee, damit habe ich vor 12 Jahren meine Pizza bezahlt.
Das ist, ich hatte früher
anfangen sollen. Die Story kennt auch jeder.
Ja.
Für alle, die nicht wissen, was Kryptowährungen sind, Google, Kryptowährung, Blockchain, zieht's euch rein. Ist, glaube ich, ein Thema, an dem man nicht unbedingt all in gehen sollte, aber vielleicht mal ein bisschen sich damit auseinandersetzt, weil es doch ganz gute Chancen bietet.
Ich finde es auch gut, wenn man ein bisschen breit gefächert ist, also sich nicht nur auf eine einzige Anlagemöglichkeit, sage ich mal, fokussiert, sondern da auch so ein bisschen, ich sag mal so, das Geld verteilt.
Durchaus. Ich habe vor kurzem einen Bericht gelesen von so einem großen Family Office. Family Office ist ein Institut meistens von sehr reichen Familien, die sich nur darum kümmern, die privaten Vermögensverhältnisse dieser Familien zu organisieren. Das inkludiert auch Learjet-Buchung und Urlaub auf der Ranch in Afrika mit den Elefanten. Und da war es ganz interessant zu sehen, was sie für eine Einkommensverteilung haben und eine Vermögensverteilung. Und das erste Jahr 2023 ist gewesen, wo Krypto 1% von den Portfolios ausmacht. Davor war es im 0-Komma-Bereich. Und Immobilien machen so 25% aus, Private Equity 25% und Aktien nur noch so 15%. Das heißt, die Großen sind schon ein bisschen vorsichtig da, ja.
Ja, schon spannend auch.
Vielleicht ein ganz kurzer Ausflug zu Private Equity. Ein Unternehmen wird gegründet, das ist eine ganz frühe Phase des Unternehmertums und sobald das Unternehmen dann mal so ein bisschen funktioniert, kommen die Venture Capital Investoren, das heißt die Wagniskapital geben, wie das auch genannt wird im Deutschen, und geben dann ihr Geld da rein und haben natürlich enorme Wachstumschancen, 10x, 100x, die rechnen damit großen Gewinnen. Wenn diese Unternehmen dann so langsam funktionieren und ertragreich sind, kommen als nächstes die Private Equity Investoren, die dann quasi sagen, hey, das ist jetzt schon ein junges Unternehmen, aber das ist schon Senior genug, dass es halt funktioniert. Wir machen jetzt aus einem 100-Millionen-Business ein 1-Milliarde-Business. Das passiert dann sehr häufig oder auch aus einer Milliarde 5 Milliarden. Und danach kommt dann der Börsenmarkt. Also das ist so ein bisschen die Einstufung. Das sind die drei Sachen, wo ich reingehen kann. Meistens sind Private Equity und Venture Capital nur sehr großen Investitionen zum so 200.000, 300.000 aufwärts zugänglich. Mhm. Wobei es hier und da schon Angebote gibt für kleinere tokenisierte Lösungen, wo ich schon für 50 oder 100 Euro investieren kann.
Sehr spannend auf jeden Fall.
Ja, ich glaube auch mit ganz guten Renditen, wenn man so ein bisschen diversifizieren möchte, wie das, du schon gesagt hast.
Das denke ich mir.
Rohstoffe hatten wir kurz angesprochen. Da wird der Dominik Kettner bei uns sein auf der Cashflow-Conference.
Auch sehr, sehr spannendes Thema.
Der ist die Goldmaschine in Deutschland.
Ja.
Also er produziert kein Gold, weil er ist ja kein Alchemist, aber er ist, glaube ich, sehr erfolgreich, was das ganze Thema angeht und hat ein heftiges Know-how zu dem Thema. Könnt ihr euch gerne auch mal in YouTube reinziehen. Ich glaube, das ist so seine Domäne, wo er richtig aktiv ist. Das wird, glaube ich, auch ein ganz arg spannender Vortrag. Vielleicht bringt er uns ein paar Goldbarren mit. Vor kurzem war ich bei ihm in seinem Goldlager, habe versucht zu stehlen, aber er hat es nicht zugelassen. Also ich habe es echt versucht.
Ja.
Weil es ja cool, in so einem kleinen Päckchen habe ich dann 80.000 Euro, habe ich mir mal in die Hosentasche gesteckt.
War aber auch ein bisschen auffällig.
War auffällig. Und die Geschichte ist, es gibt mehrere Schleusen und in der Schleuse drin können die nicht selber die zweite Tür aufmachen, sondern es macht die Sicherheitsfirma von extern, falls einer mit einer Pumpgun irgendwo steht.
Ah ja.
Also wenn ich in der Schleuse stehe und mir hält einer eine Knarre an den Kopf, können die sagen, hey, ich lasse dich nicht raus. Dann habe ich halt Pech gehabt. Also heftige Krass. Geschichte. Wie dem auch sei.
Total spannend.
Rohstoffe abgedeckt. Anleihen ist noch so ein Thema, damit beschäftigen wir uns nicht allzu sehr. Da geht es einfach darum, Unternehmen braucht Geld und leiht sich das am Markt. Und ja, wie du schon gesagt hast, Sneaker, Autos. Autos ist ja eher so dann deine Sphäre.
Genau, da bin ich unterwegs.
Aber auch Sneaker können wertvoll werden.
Sneaker können auch sehr wertvoll werden. Ist ja auch ein krasses Business. Hat sich auch die letzten Jahre sehr stark entwickelt.
Ja, total krank, wie teilweise die Leute campen vor den Läden.
Ja, und was die dann, also, keine Ahnung, ich kenne mich mit dem Sneaker-Business wirklich nicht gut aus, aber teilweise, was sie dann im Wiederverkauf kosten, so ein paar Sneaker, keine Ahnung, 1, 2, 3.000 Euro, die im Einkauf 150, 200 Euro gekostet haben, das ist schon krass. Ich kann das nur bei meinen Gucci-Gazellen, waren es Sambas oder Gazellen, sagen, die waren ja auch, keine Ahnung, die haben 750 gekostet und die waren überall sold out und die wurden dann auch für 2.500 Euro gehandelt.
Hätte ich sofort verkauft.
Ja, war ein bisschen zu emotional für mich.
Weil deine Harry Styles Schuhe sind.
Das waren meine Harry Styles Schuhe, deswegen habe ich sie behalten und die sind auch echt bequem, aber wenn ich sie verkauft hätte, hätte ich wahrscheinlich 2.000, 3.000 Euro bekommen.
Arm. Harry Styles macht dich arm, nicht nur, dass die Tickets auch gar nicht so günstig sind.
Wobei es gibt Tickets von manchen Künstlern, die sind noch um einiges teurer. Taylor Swift oder Adele ist auch nicht so günstig gewesen, als ich da die Ticketpreise mir angeschaut habe, war ich so, schon teuer.
Das stimmt.
Früher hat so ein Ticket 50 Euro gekostet und das war nicht günstig. Heutzutage kosten ja schon mal 3, 4, 5, 6, 700 Euro.
Inflation. Ja, lieber in Sachwert investieren, sonst klappt es mit den Konzerttickets nicht mehr.
Ja, das stimmt. Ja. Vielleicht auch als nächste Frage, bevor wir weitermachen. Kannst du vielleicht einmal ganz kurz erklären, was ist eine Verbindlichkeit und was ist ein Vermögenswert?
Kann ich machen. Also die Verbindlichkeit. Und eines besonders dabei, die sage ich am Ende dieses Videos, also bleibt dran. Dann die, sorry, ist glaube ich rausgerutscht. Die ist das typische Ding, was ich mir kaufe, was ich vielleicht auch finanziere, aber was mir nichts bringt, also kein Cash bringt. E-Bike-Finanzierung. Wie oft habe ich eine Immobilienfinanzierung scheitern sehen, weil der oder diejenige eine E-Bike-Finanzierung hatten, die halt die Bonität zerstört haben. ja, das ist halt so.
Das Auto-Leasing. Machen viele, gell?
Ja, super E-Bike. Viele. Außer bei der Marissa, da ist das Auto ein Vermögenswert, weil sie aus dem Auto Geld generiert. Ja, und dann noch ein mein Lieblingsverbindlichkeit, ein Eigenheim ist fast immer eine Verbindlichkeit. Dazu werden wir nachher vielleicht nochmal kurz ein, zwei Sätze verlieren. Und dann Vermögenswert, Immobilie vermietet, Classic, weil ich kaufe was und der Asset bezahlt sich selbst. Aktie, ich kaufe was, kriege Dividende. ETF, ich kaufe was, kriege Dividende. Also der Asset bezahlt sich einfach selbst und wird wertvoller. Das ist ein Vermögenswert.
Du sagst ja immer, Eigenheim ist nicht so gut, aber du lebst ja selber in einem Eigenheim.
Guilty. Ja, das stimmt. Beim letzten Umzug habe ich mir die Frage gestellt, was will ich? Und habe dann gewisse Größenordnungsvorstellungen gehabt und wo es sein soll und wie es aussehen soll. Und habe dann festgestellt, dass die Finanzierung für das Objekt so 2.500 kostet. Und die Mietung, also das Mieten 3.500 bis 4.000, dann habe ich es gekauft. Aber auch nur vor dem Hintergrund, weil ich weiß, dass ich meine selbstgenutzte Immobilie, nachdem ich ausgezogen bin, steuerfrei verkaufen kann. Und die hat jetzt schon eine Wertentwicklung gemacht. Und das ist halt einfach steuerfreies, hartes Eigenkapital, das ich dadurch generiere. Und ich wusste halt im Vorfeld schon, dass ich da nicht ewig bleiben werde. Und ein Faktor, das spricht einer unserer Speaker, der Gerald, sehr häufig an, was ich sehr gut finde, das Eigenheim in der Pampa auf Pump ist der sichere Weg zum finanziellen Grab, weil da kommt die Wertentwicklung halt nicht. Das wenn ich jetzt mir eine Bude auch in Hamburg-Mitte kaufe für 2 Millionen, eine geile, dann kann ich mir 100% sicher sein, dass die in 10 Jahren, wenn es schlecht läuft, 3 oder 4 Millionen wert ist. Und dann kann ich da 1 oder 2 oder 3 Millionen EK, weil ich habe ja auch ein bisschen getilgt, rausziehen und das ist steuerfrei. Also das macht mich halt reich. Da muss man ein bisschen differenzieren, aber grundsätzlich gilt, weil fast alle Eigenheime dann ins Ländliche gehen, weil dann kann man größer machen, schöner und mehr bauen und leider sind es halt immer Verbindlichkeiten. Dafür werde ich immer gelüncht online, weil mir dann Leute erklären, wie viel Wertentwicklung sie schon gemacht haben. Die Realität ist aber, dass sie diese Wertentwicklung nie heben.
Ja.
Und somit auch nichts davon haben. Und ganz interessant vielleicht noch dazu, wenn ich jetzt eine Wohnung, mir ein Haus kaufe für 1 Million und finanziere das über 30 Jahre bei den aktuellen Zinsen, zahle ich exakt das Gleiche, was ich für den Kaufpreis gezahlt habe, nochmal an Zinsen. Also 2 Millionen kostet mich das dann über 30 Jahre. Wenn ich alternativ mir aber ein Mehrfamilienhaus kaufe, dann kann ich meine Einnahmen nehmen und davon die Zinsausgaben absetzen. Und dann zahlt der Staat eigentlich zur Hälfte meine Zinskosten. Also die Vergleichbarkeit ist in keinster Weise gegeben. Das Mehrfamilienhaus flext das Eigenheim so weit weg, dass ich sagen muss, das Eigenheim ist fast immer eine Verbindlichkeit. Außer man macht es in guten Lagen und entwickelt sich immer wieder mal weiter, was das Eigenheim angeht. So viel zum Thema Verbindlichkeit und Vermögenswert.
Spannend.
Ja,
sehr spannend.
Finde ich auch. Und wichtig, weil das ist eine große Fehlentscheidung von vielen. Eigentlich die größte finanzielle Fehlentscheidung, die im Regelfall regelmäßig stattfindet.
Das ist auch ein guter Aspekt, weil Lage in dem Fall auch.
Richtig.
Wenn es ums Eigenheim geht.
Ja, und das ist bei den meisten halt nicht so einfach, weil verständlicherweise in Stuttgart gucken wir auch immer mal wieder, wohin ziehen, wo geht's weiter. Und es ist einfach sehr teuer in den Lagen. Und kaum jemand kann sich das aktuell leisten. Deswegen, ja, ist nicht ganz einfach das Thema.
Und nicht jeder möchte auch in der Stadt wohnen. Das ist natürlich auch so ein Aspekt.
Dann
viele finden ja auch das Landleben, sag ich mal, sehr schön und einfach den Bezug zur Natur und die Ruhe.
Ja.
Und das ist natürlich die Stadt nicht direkt der erste Anhaltspunkt.
Und es ist auch so, dass natürlich finanzielle Aspekte nicht das Einzige sind, was das bestimmen. Es gibt natürlich auch emotionale Gründe, wo man sagt, hey, ich will halt ein Zuhause haben, verständlich. Und das kann ich nicht abschlagen, logischerweise.
Was hältst du generell von Buy Now, Pay Later? Oder halt so kleine Ratenzahlungen, was da alles gibt?
Das finde ich eine der Undinge der heutigen Zeit. Das Schlimmste, was es überhaupt gibt, weil ich zahle unverhältnismäßig hohe Zinsen dafür, dass ich mir was kaufe, was ich mir eigentlich gar nicht leisten kann. Jemand, der finanziell smart wäre, würde sagen, hey, ich gehe zu einer Lending-Plattform, mache P2P-Kredite. das bedeutet privat zu privat und dann leihe ich dir das Geld. Du kaufst dir das E-Bike von meinem Geld und ich kriege 10% Zinsen. Das ist geil. Aber es ist nicht geil, selber 10% Zinsen zu zahlen. Also da ist man einfach auf der falschen Seite bei dem Thema. Deswegen bin ich kein Fan davon.
Verständlich, ja.
Vielleicht jetzt nochmal zur Immobilie zurück. Du hast ja auch sehr früh eine Immobilie gekauft und dafür früh dir dein EK verdienen müssen. Aber vielleicht kannst du ja mal in ein, zwei Sätzen beschreiben oder fünf, wie der Hergang deiner ersten deines ersten Immobilienerwerbs war?
Letztendlich war es so, dass ich schon recht früh, sage ich mal, mit dem Investieren begonnen habe und auch mir natürlich dann darüber Gedanken gemacht habe, was gibt es da alles für Möglichkeiten, und auch sehr schnell eben auf die Immobilie gekommen bin und dann mit 19 mir auch meine allererste Immobilie als Kapitalanlage gekauft habe. Und ja, davor, klar, mit 19, man hat noch nicht so viel Geld, aber man hat auch die Möglichkeit, richtig viel Geld zu verdienen.
Gut, du warst damals bloggermäßig schon sehr aktiv.
Ich war damals auch in dem Bereich schon aktiv, ja, aber das hat dann auch noch nicht so krass ausgereicht, dass ich sagen kann, okay, das reicht jetzt dafür. Mhm. Ich habe super viele Minijobs angenommen, also ich habe ein Gewerbe angemeldet und habe alles Mögliche gemacht. Ich war Parkplatzeinweiserin, das war schrecklich, ich habe Fahrradstände betreut, ich habe Fußballspiele betreut, ich habe im Stadion Schokolade ausgeteilt, das habe ich noch gemacht. Also ich habe echt viele Minijobs, sage ich mal, umgesetzt und aber auch zu dem Zeitpunkt dann auch einiges an Geld, sage ich mal, verdient, was ich dann natürlich auch als Eigenkapital dann für die Immobilie genutzt habe. Mhm. Genau, dann als ich das Geld, sage ich mal, das nötige Eigenkapital zusammen hatte, habe ich mich dann natürlich nach einer Immobilie auf den bekannten Plattformen umgeschaut, habe dann auch eine gefunden, die mir zugesagt hat, die war auch nicht ganz so weit weg. Dann habe ich das alles besichtigt, habe mit der Bank gesprochen bezüglich einer Finanzierung. Mhm. Ging dann auch alles gut durch, muss ich sagen. Und genau, dann habe ich mir meine erste Immobilie als Kapitalanlage gekauft.
Sehr cool, ja. Und vielleicht noch ein Satz dazu, das EK war vielleicht ein bisschen höher, weil du warst noch nicht so bonitär stark in dem Alter.
Genau, da muss man halt einfach mehr Eigenkapital einbringen.
Aber wenn ich will, dass es früh losgeht, muss ich diesen Drops halt lutschen.
Ich hatte ja auch darüber mal auf TikTok gesprochen und da hatte sich dann auch jemand über mich lustig gemacht, weil die Person meinte, hey, wer finanziert, kann sich das ja überhaupt gar nicht leisten. Und also ich könnte es mir erst leisten, wenn ich wirklich mit 100% Eigenkapital es gekauft hatte. Und die Person hat einfach nicht verstanden, dass man eine Kapitalanlage nicht mit 100% Eigenkapital kaufen sollte.
Das ist eigentlich geil, ja. Da sind zwei Denkfehler drin. Der erste Glaubenssatz ist, der damit vermittelt wurde, ich kaufe Immobilien, wenn ich reich bin. Nein, die meisten werden durch die Immobilie reich. Das heißt, wenn ich noch ganz am Anfang bin und nicht viel Vermögen habe, aber das Eigenkapital zusammenkriege, kaufe ich mir eine Immobilie. Und dann fängt das Kapital an, für mich zu arbeiten. Bei einer Million, das ist vielleicht für viele zu große Zahl, bei 100.000 Euro sind 2% Tilgung im Jahr 2.000 Euro, die für mich gespart werden. Durch 12 bin ich irgendwo bei 150, 170 Euro, die für mich dann gespart werden, einfach so, ohne dass ich was tue. Und wenn ich das mal 3-mal, 4-mal, 5-mal gemacht habe, habe ich auf einmal einen Vermögensaufbau, den ich mir jetzt aktiv selber gar nicht leisten könnte. Deswegen, also aus der Perspektive macht es keinen Sinn. Und außerdem macht es keinen Sinn, weil der Eigenkapitalrendite-Faktor bei der Immobilie so toll ist. Ich kaufe was für 100.000, ich zahle aber nur 10.000 dafür, ich kriege aber auf die 100.000 die Rendite. Was macht das mit meinen 10.000? Naja, die Rendite auf die 10.000 ist enorm hoch, höher als in fast allen Anlageklassen.
Wann hattest du dir deine erste Immobilie gekauft?
Viel später als du. Ja, das heißt, du wirst viel reicher als ich, weil der Zinseszinseffekt begünstigt die früh anfangen. 24 war meine erste Immobilie.
Und wieso hast du angefangen, in Immobilien zu investieren?
Weil ich Cashflow liebe.
Cashflow.
Deswegen gibt es auch die Cashflow Conference. Dafür könnt ihr euch jetzt noch Tickets kaufen. Mit dem Code BB10 kriegt ihr 10% Rabatt auf die Tickets. Und da könnt ihr, glaube ich, ganz viel mitnehmen von dem, was wir heute auch hier so zusammen besprechen. Und noch vieles mehr, weil 90 Speaker bedeutet 90 mal Expertise, 90 mal durchschnittliches Lebensalter, 50 Jahre. Könnt ihr euch selber ausrechnen, wie viele Erfahrungspunkte da zu sammeln sind in nur 2 Tagen. Daher lieber schnell jetzt das Ticket kaufen, bevor es keine mehr gibt oder sie teurer werden, was regelmäßig passiert. Leider, ihr wisst, Inflation, wir müssen auch gucken, wo wir bleiben. Und freue mich, euch dort zu sehen. Die Marissa ist da auch on stage, driftet mit dem Ferrari über die Bühne.
Schön wär's.
So ähnlich. Ja.
Aber ich spreche auch über das Thema Automobil. Also es ist wirklich, in jedem Bereich gibt es da was auf der Cashflow-Conference.
Ja, das wird auf jeden Fall sehr cool.
Ja, kommen wir mal zurück zu dem eigentlichen Thema, weg wieder von der Cashflow-Conference. Was würdest du sagen, wie viel von meinem Einkommen sollte ich investieren?
Ich habe da eine sehr aggressive Meinung. Ich bin so der Meinung, wenn ich reich werden will, 70%. Das sagen die, schreien alle, nee, das geht gar nicht. Wenn ich cool Altersvorsorge machen will, müssen es so 10-20% sein. Alles dazwischen geht natürlich auch, aber wenn ich richtig Traffic machen will und es soll richtig vorangehen, dann müssen es schon 60-70% sein, weil sonst komme ich nicht richtig voran. Und umso früher ich Geld anlege, umso schneller werde ich halt vermögend.
Okay, und wie stehst du zum Thema Konsum?
Also Konsum hat ja direkt was damit zu tun, ob ich mir was leisten kann oder ob ich es bezahlen kann für mich. Bezahlen ist, ich habe 5.000 Euro Gehalt und am Ende vom Monat nichts mehr und das läuft immer so durch, dann kann ich es halt bezahlen, aber leisten kann ich es mir noch lange nicht. Leisten in meiner Definition ist, ich habe zum Beispiel 5.000 Euro Mieteinnahmen im Monat nach Steuern frei, dann kann ich mir Sachen für 5.000 Euro leisten. Solange ich das noch nicht habe, sollte ich aus meiner Perspektive möglichst danach schauen, dass meine passiven Einnahmen hochgehen und dafür muss ich halt eben viel Geld investieren. Und wenn ich jetzt halt 1.000 Euro in eine Aktie investiere, die 5% Dividende mache, habe ich 50 Euro vor Steuern passive Einnahmen im Jahr. Bedeutet, wenn ich mir überlege, wie viel muss ich investieren, um mir für 1.400 Euro das neue iPhone zu leisten, dann weiß ich genau, okay, ich brauche einen Betrag im zweistelligen Tausenderbereich, um mir jedes Jahr ein iPhone leisten zu können. Aber es ist auch viel geiler, so Vermögen aufzubauen, weil dann habe ich diese Einnahmen jährlich meistens tendenziell steigend. Wir haben ja, wenn wir jetzt auf die Altersvorsorge gerade schauen, richtig Probleme mit der Rente. Du hattest mal nachgeschaut, was ist die durchschnittliche Rente in Deutschland?
Also Stand 2022 liegt die durchschnittliche Rente bei Männern bei 1.278 Euro im Monat und bei Frauen nur bei 1.072 Euro im Monat. Also da gibt es auch einen Unterschied.
Ja, das ist schon auch krass wenig.
Das ist super wenig und wenn ihr euch mal darüber Gedanken macht, in Zukunft, das wird so nicht funktionieren. Da wird jeder in diese Altersarmut rutschen.
Definitiv, deswegen ist es umso wichtiger, frühzeitig sich dazu Gedanken zu machen und aktiv zu werden. Und da möchten wir auch mit der Cashflow-Konferenz ein bisschen rein und Möglichkeiten aufzeigen, um da halt dem vorzubeugen. Muss ja nicht unbedingt die Altersvorsorge sein. Manche möchten auch wirklich frühzeitig schon Cashflows generieren. Das ist auch eine Option. Und manche möchten ein paar Dinge machen für die Altersvorsorge. Auch cool. Reicht auch. Alles soll da behandelt werden. Da sind wir, sagen wir, themenoffen.
Generell der beste Zeitpunkt, mit dem Investieren zu starten, war vor 10 Jahren. Der zweitbeste ist jetzt. Also nehmt eure finanzielle Zukunft in die Hand. Setzt euch mit dem Thema auseinander. Bildet euch einfach in diesem Thema Finanzen weiter und es ist nie zu spät, fangt jetzt an und kümmert euch auch um eure finanzielle Zukunft.
Ja, und reich.
Und verlasst euch da nicht auf das System, sondern macht da was.
Und reich wird man ja nicht dadurch, dass man nur Geld anlegt, sondern auch, dass man Geld nicht ausgibt. Also es ist auch eine Option, weniger auszugeben und davon einen Teil anzulegen. Zum Beispiel kein iPhone, sondern eine andere Marke, kein Netflix, sondern YouTube. Und dadurch sind dann schon die ersten paar Euro im Monat übrig.
Ja, die meisten wollen aber eben auch nicht verzichten. Aber das muss halt vielleicht mal ein paar Jahre sein und danach hat man ein noch schöneres Leben.
So ist es. Ich glaube, das ist auch ein ganz gutes Schlusswort für unsere heutige Folge. Diese Instant Gratification ist nicht das, was zum Erfolg führt, sondern eher, wenn ich jetzt verzichte und später dann genießen darf.
Dann würde ich sagen, vielen Dank, dass ihr heute wieder zugehört habt. Wenn euch die Folge gefallen hat, würden wir uns freuen, wenn ihr diese positiv bewertet und mit euren Freunden, eurer Familie und euren Arbeitskollegen teilt. Das würde uns natürlich sehr weiterhelfen. Die nächste Folge erscheint nächste Woche Montag. Und dann würde ich sagen, tschüss und bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Tschüss.